Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Und weil ich hier noch ein bisschen umbauen muss, verschaffe ich mir eine schöpferische Pause, indem ihr euch jetzt nochmal gegenseitig begrüßen dürft. Schau dich nochmal nach rechts, nach links, nach vorne und hinten um und sag mal, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Jetzt. Wunderbar. Ihr seht schon mal das Thema der heutigen Predigt. Aber bevor ich dazu komme, noch von meiner Seite eine kurze Ansage. Wie schon lange angekündigt, und ich weiß, einige von euch mussten ordentlich warten aufgrund meiner 3 Monate Elternzeit. Es gibt einige Leute, die wollen gerne Mitglieder werden. Ich habe euch immer vertröstet, wir machen einen Mitgliederkurs und den soll es jetzt endlich geben. Ich habe bewusst kein Datum dafür angesetzt, weil es macht nicht viel Sinn, wenn ich ein Datum ansetze und die Hälfte nicht kann. Deswegen, wenn euch das betrifft, einige haben mich schon angesprochen, vielleicht der ein oder andere auch nicht. Vielleicht auch, wenn ihr noch gar nicht sagt, ich will auf jeden Fall Mitglied werden, sondern ihr sagt, ich interessiere mich einfach für die Gemeinde, will mal wissen, was sind so die Hintergründe, was steht dahinter, dann ist es auch ganz unverbindlich, daran teilzunehmen. Wenn das auf euch zutrifft, ihr habt schon eine Entscheidung getroffen oder ihr wollt euch einfach mal informieren und würdet gerne an diesem Kurs teilnehmen, das wird ein Abend sein, ein längerer, dann bitte ich euch einfach nach dem Gottesdienst hier rüber in die Ecke zu kommen, so 5 Minuten nach Schluss vielleicht ungefähr, und dann versuchen wir einen Termin zu finden, wo alle können. So viel dazu. Dann ist es ja so, wir haben heute unseren ersten Gottesdienst normalo wieder, nach 3 Wochen. Wir waren ordentlich unterwegs auf der Kieler Woche, sogar um zu feiern, wie alle anderen auch. Allerdings nicht in erster Linie, um nur irgendwie zu feiern, sondern um Jesus zu feiern. Und ich glaube, das ist uns auch richtig gut gelungen. Also ich war echt begeistert von diesen beiden Gottesdiensten. Sowohl der Allianz-Gottesdienst als auch der Gottesdienst gemeinsam mit der FCG, einfach auch so diese Einheit zu erleben. Das hat mich echt total gefreut. Es gab auch nochmal ein total tolles Echo von Lars, der einfach auch nochmal gesagt hat, wie toll das einfach mit uns als Leuchtturm war, das gemeinsam zu machen. Das freut mich, was da in den letzten Jahren so Neues entstanden ist, und so soll es weitergehen. Nochmal vielen, vielen Dank auch an alle, die mitgemacht haben, die unterstützt haben. Das war ja alles noch relativ spontan von den Plänen, dass ihr da erfahren habt, und ich habe ausreichend Leute überall, wo wir sie brauchten, gefunden. Das war richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir den Mitwirkenden nochmal einen Applaus geben. Jetzt hattet ihr lange genug Zeit, euch mit dem Predigttitel vertraut zu machen. Vielleicht ist er schon mal eingeprägt euch worden. Ihr seht, es geht heute um das Thema Menschen gewinnen, die Bedeutung von Kleingruppen für Evangelisation. Ganz einfacher Titel, einprägsam. Deswegen Untertitel Menschen gewinnen, das reicht vollkommen aus, wenn ihr euch das merkt. Es ist so, wir haben uns als Hauskreisleiter schon eigentlich seit Anfang des Jahres vorgenommen, beziehungsweise ich habe gesagt, wir nehmen uns das vor, und die Hauskreisleiter, dem blieb nichts anderes übrig, aber sie waren auch bereit dazu, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz neu irgendwie zu so einer gemeinsamen Basis kommen, was unsere Hauskreise angeht. Wir haben eine ganze Menge Hauskreise, ich glaube aktuell sind es 11, die sehr unterschiedlich sind, das sollen sie auch bleiben, aber wir haben gesagt, in dieser ganz persönlichen Ausrichtung, die wir haben, dem persönlichen Charakter, wünschen wir doch uns, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, was wir verfolgen, natürlich nicht nur als Hauskreise, sondern als ganze Gemeinde. Und was ist denn eigentlich das, worum geht es uns? wenn wir uns treffen. Am Sonntag, am Donnerstag oder Mittwoch oder Dienstag, wann die Hauskreise stattfinden. Worum geht es eigentlich? Was ist unser Ziel? Da gehen wir gerade durch. Wir machen das bewusst nicht nach dem Motto erste, zweite, dritte, vierte Woche, sondern wir nehmen uns sehr viel Zeit dafür, weil einfach unser Wunsch auch ist, dass du in den Hauskreisen das dann so langsam so einsickern kann. Ich weiß auch, über dieses Thema haben schon einige Hauskreise sich ausgetauscht, teilweise sogar zum wiederholten Male. Mir ist es aber einfach wichtig, das hier einfach nochmal auch in die Gesamtgemeinde reinzubringen, weil wir wissen, aktuell sind noch nicht alle in einem Hauskreis. Von daher auch meine Ermutigung gleich an dich, wenn es auf dich zutrifft. Ich kann dir nur empfehlen, das zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne einen Hauskreis zu sein. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, als ich ohne einen Hauskreis war. Und wenn man so dieses Thema Evangelisation hört, ich bin froh, wir haben hier eine ganze Menge, die keine alten Hasen sind. Ihr seid vielleicht ganz unvorbelastet, was das angeht. Aber ich weiß, es gibt auch eine ganze Menge andere Leute. Denen geht schon das Messer in der Tasche dann vielleicht auf oder kriegen Haarausfall oder wie auch immer. Weil ich weiß, zum Glück hat mich das nicht mehr so geprägt, aber aus Erinnerung, auch was unsere Gemeinde angeht. Ich habe gerade auch Fotos zugeschickt von vor 30 Jahren. Jemand, kann ich gerne euch mal zeigen. Das ist spannend. Dass Evangelisation, und damit nochmal zu übersetzen, also Menschen von der frohen Botschaft zu erzählen, das ist ja damit gemeint, also Menschen von Jesus zu erzählen, dass das nicht immer nur was Schönes sein muss, sondern dass es auch mit Druck und Anstrengung verbunden sein kann. Damit möchte ich gerne heute aufräumen, wer das noch denkt, aber ich möchte heute vor allen Dingen praktisch werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es ist ja immer so, wenn die Monate ins Land gehen, dann vergisst man schnell. Wir haben uns ja Anfang des Jahres oder eigentlich schon Ende letzten Jahres was vorgenommen. Und zwar haben wir so festgestellt, 2016 war für uns als Gemeinde echt sehr, sehr aktiv. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen so ein bisschen runterkommen. Wir wollen nicht irgendwie in so eine Gemeinde uns verwandeln, die eigentlich von einem Programm und vor allem einer Aktivität in die andere rennt und eigentlich dabei das Wesentliche vergisst. Und deswegen hatten wir so den Eindruck, so als Motto für 2017, das haben wir uns auch gestellt, so ganz persönlich, Jesus kennen und ihn bekannt machen. Und wir haben so ein bisschen auch eine Zweiteilung gesagt, wir haben gesagt, die erste Hälfte des Jahres soll tatsächlich unter diesem Thema stehen, Jesus kennen, wir wollen uns ganz neu nach ihm ausstrecken, wir wollen uns ganz neu aufmachen, ihm zu begegnen. Und ein Stück weit unser Sonderprogramm runterfahren. Ihr wisst das, wir haben trotzdem immer noch jede Menge, was in der Gemeinde so läuft und dann kommt immer noch was dazu. Aber wenigstens, was unsere Planung angeht, haben wir in der ersten Hälfte wirklich sehr, sehr wenig Sondertermine geplant. Und ich kann da jetzt natürlich gut reden. Ich hatte 3 Monate Elternzeit. Ich hatte tatsächlich genug Zeit, zur Ruhe zu kommen. So gut war es für den einen oder anderen vielleicht nicht. Aber ich hoffe, dass euch das tatsächlich gelungen ist, dass ihr sagen könnt, wenn ihr jetzt zurückschaut, denn halbes Jahr ist um. Wenn ihr zurückschaut, dass ihr sagen könnt, ja, ich bin tatsächlich in diesem halben Jahr Jesus näher gekommen. Ich habe ihn besser kennengelernt. Wenn du sagst, irgendwie nicht, dann sei nicht traurig, das ist jetzt nicht vorbei, die Zeit. Sondern natürlich wollen wir uns weiter danach ausstrecken. Wir glauben nicht, dass ein halbes Jahr reicht und dann haben wir es. Sondern klar, wir wollen uns weiter danach ausstrecken, Jesus besser kennenzulernen. Aber wir haben gesagt, die Gefahr ist bei so einer Sache, und das machen leider viele Gemeinden, wenn man sagt, oh, wir müssen jetzt innerlich wachsen, wir müssen stärker werden, wir müssen gesünder werden, wir brauchen neue Freunde, wir müssen die Gemeinschaft stärken, dass man dann irgendwann nach 10 Jahren zurückschaut und sagt, irgendwie haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren, das war unser Fokus, das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir geben uns jetzt mal ein halbes Jahr Zeit, wo wir das Ganze so ein bisschen runterfahren, und dann wollen wir uns mit neuer Kraft neu aufmachen. Und dieses Aufmachen, wir wollen Jesus bekannt machen. Nicht im Sinne eines Programmes oder weil wir jetzt so ein schlechtes Gewissen haben, weil wir uns jetzt mal Zeit für uns mehr genommen haben, sondern tatsächlich geboren aus dieser vertieften Beziehung zu ihm. Wenn wir Jesus besser kennenlernen und sehen, dass sein Herz schlägt für diese Welt, dann ist es nicht irgendwie ein Zwang, oh, jetzt müssen wir auch mal was machen, sondern weil wir ihn lieben, sagen wir, ja, wir wollen mitmachen in diesem Auftrag, in den er uns hineingestellt hat. Ich möchte euch nochmal erinnern, wir haben unter anderem in unserer Gemeindevision gesagt, das ist unser Ziel, dort wollen wir hin, wir wollen echte Jüngerschaft leben. Und wir haben es auch noch ein bisschen ausgeführt, was wir damit meinen. Damit meinen wir Verantwortung teilen, ausbilden, einsetzen und aussenden. Doch um dorthin zu kommen, Verantwortung zu teilen, brauchen wir erstmal Leute, denen wir diese Verantwortung geben können, die wir ausbilden können, die wir einsetzen können, die wir aussenden können. Und natürlich, wir können uns da die ganze Zeit gegenseitig selbst therapieren, sage ich jetzt mal ein bisschen überzogen. Das ist ja auch gar nicht negativ. Natürlich wollen wir auch gegenseitig uns ermutigen, habe ich ja gerade vor 3 Wochen drüber gesprochen, über dieses Thema. Aber wir wollen nicht nur in unserem erlauchten Kreis bleiben, sondern natürlich ist unsere Sehnsucht, weil das ist Programm des Christentums von Anfang an, unsere Sehnsucht ist, neue Menschen für Jesus zu gewinnen. Und vor diesem Hintergrund spielen die Hauskreise eine ganz wichtige Rolle, gerade in einer Gemeinde wie unsere, die größer wird und die wächst. Es geht also um das Thema Evangelisation, aber nicht zuallererst, wie gehen wir jetzt auf die Straße und treffen uns jetzt, so war es nämlich früher tatsächlich, jeden Samstag war es ein Muss für ein Gemeindegottesmitglied, man muss auf die Straße und evangelisieren, sonst gibt es Ärger und wenn überhaupt mit schriftlicher Entschuldigung unterschrieben von den Eltern, dann konnte man mal aussetzen. Das ist damit nicht gemeint. Was ich damit meine, wir starten einfach mal mit dem Predigttext aus Apostelgeschichte 2, 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, 37 bis 41. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Und dass es ein Tag ist und ein Gottesdienst, wo du uns herausfordern möchtest und uns sagen möchtest: Ich habe mehr für dich. Jesus, danke dafür, dass du unseren Blick von uns selbst weglenken willst und den Blick auf dich hin und den Auftrag, den du uns gegeben hast, Jesus. Jesus, du sagst zu uns: Seid besorgt um nichts, denn ich sorge für euch. Und ich danke dir dafür, dass wir uns das ganz neu bewusst machen dürfen. Du sorgst für uns, Jesus. Wir dürfen einfach ein Stück weit von uns wegschauen, Jesus, und wirklich auf das schauen, was du für uns hast, Jesus. Danke dafür, Jesus, dass wirklich vor unserer Haustür, dieser Gemeinde, aber auch unserer eigenen privaten, Jesus, da sind Menschen, die darauf warten, von dir zu hören. Und danke dafür, obwohl du es könntest, hast du beschlossen, du machst es nicht allein, sondern du gebrauchst uns als deine Werkzeuge, um diese Welt mit deinem Licht zu erfüllen, Jesus. Danke für dein Wort und danke, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest. Amen. Wir hören hier, wie die Gemeinde so richtig Fahrt aufnimmt in der Apostelgeschichte. Und zwar, ich kürze es sehr stark ab, wir haben ja heute auch nicht Pfingsten, deswegen, das war schon, auf jeden Fall in diesem Jahr. Die Gemeinde ist zusammen, oder die Jünger sind zusammen, der Heilige Geist kommt und sie gehen raus und Petrus fängt an zu predigen. Und das, was er tut, ist, er erzählt ihnen das reine, pure Evangelium. Was macht diese frohe Botschaft aus? Und nicht irgendwie vor allen Dingen nicht trocken, sondern er erzählt es so, dass diese Reaktion, die uns hier beschrieben wird, zur Folge ist. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Es traf sie ins Herz und sie haben gefragt: Was sollen wir tun? Genau dahin wollen wir, wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Nicht so wie auf diesem kleinen Bildchen da, ihn irgendwas einzuprügeln: Nimm die frohe Botschaft an! Oder im Englischen sagt man dann: Turn or burn. Das übersetze ich jetzt nicht. Sondern frohe Botschaft. Na? Wir haben ja nicht nur eine Botschaft, sondern wir haben eine frohe Botschaft. Und wenn der Botschafter schon nicht wirklich froh aussieht, sondern eher depressiv oder gepeinigt, dann ist es mit der frohen Botschaft schon ein bisschen schwierig. Also wir wollen an diesen Punkt kommen, dass Menschen gewonnen werden, dass die Botschaft in ihr Herz trifft und dass sie sagen, das, was du sagst, ich merke, das ist wahr. Das will ich auch. Was muss ich tun? Und nicht, dass wir versuchen, ihnen irgendwie was reinzuprügeln, was sie eigentlich gar nicht wollen. Das, was wir hier beschrieben bekommen, wir sehen, es endet mit einer großen Taufe. 3000 Menschen lassen sich an diesem ersten Tag taufen. Und wir sehen aber auch, das war so ein besonderes Highlight. Wir sehen später, die Entwicklung in der Gemeinde ist nicht in allererster Linie immer diese Großveranstaltungen. Das gab es auch noch. Aber vor allen Dingen, wie das Evangelium sich weiter ausbreitet, ist in dem Gespräch von 1:1. Wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen wollen, was für eine Aufgabe hat die Gemeinde Jesu eigentlich hier in dieser Welt? Dann sind es eigentlich 3 Punkte, die wir da finden. Und zwar ist es das erste, unser Dienst an Gott. Zum Beispiel, was wir heute im Lobpreis gemacht haben. Aber auch ganz praktisch. Unser Dienst aneinander, also unter uns Christen, dass wir zusammenkommen, dass wir uns ermutigen, dass wir füreinander beten, dass wir echte Freundschaft pflegen. Und das dritte ist unser Dienst an der Welt. Und wenn wir einfach mal ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass dieser dritte Teil unseres Auftrages in der Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben leider viel zu oft zu kurz kommt. Ich nenne euch einfach mal nur ein Beispiel. Wir schauen einfach mal unsere Gottesdienste und unsere Hauskreise an. Welche Rolle spielt da unser Dienst an der Welt? Und ich meine es jetzt gar nicht so als ihr Bösen, sondern ich spreche mich da auch ganz persönlich an. Ich habe ja selber auch einen Hauskreis. Und ich bin selber heute in diesem Gottesdienst, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich sage für mich persönlich, mir ist es zu wenig. Und ich finde es aber auch so wichtig zu sagen, dass es diese 3 Aufträge gibt, die eigentlich gemeinsam ein großer Auftrag sind. Wir wollen das eine tun und das andere nicht vernachlässigen. Ich glaube, die Balance ist wichtig, aber wir als Christen, auf jeden Fall in unserer heutigen Zeit und hier in dieser Region unserer Welt, grundsätzlich ist das unser Problem. Wenn wir in andere Länder gehen, die haben nicht das Problem. Der Dienst an der Welt, das ist ihr täglich Brot. Die kommen da gar nicht hinterher, so stark sind sie da beschäftigt. Die müssten vielleicht sogar teilweise hören, Leute, ihr müsst auch mal gucken, dass ihr euch auch gegenseitig im Blick habt. Weiß ich nicht, ist auch nicht mein Thema heute. Aber für uns stelle ich einfach mal so nüchtern fest, da haben wir Potenzial nach oben. Wie ist das? Ist der Dienst an der Welt ein zentrales Thema? Denk einfach mal an deinen Hauskreis oder die Gottesdienste, die du so besucht hast in den letzten Wochen und Monaten. Oder ist es eher eine Nebenrolle oder ist es sogar überhaupt gar keine Rolle, die es spielt? Zumindest nicht offiziell gesagt, na klar, das wissen wir, dass wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dass wir eine tolle Botschaft haben. Aber haben wir es auch wirklich so auf dem Zettel, auch in unserem persönlichen Leben? Und gerade, ich glaube, da sieht man es fast noch besser in den Hauskreisen, so diesen klassischen Hauskreisen, haben wir auch so festgestellt, einfach mal als Hauskreisleiter, ist es noch viel stärker. Da steht ganz oft die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Wir wollen eine gute Zeit zusammen haben. Und dieser Gedanke, naja, ist es vielleicht eine Gemeinschaft, wo auch nochmal neue Leute dazukommen können? Und woran liegt es vielleicht, dass wir das Gefühl haben, das geht nicht? Dann merken wir, okay, da haben wir Aufholbedarf. Wir haben vor 2 Jahren, haben wir unter den Leitern, das sind ja so 30 Personen waren es so ungefähr, glaube ich, habe ich mal eine Umfrage gemacht. Alles Mögliche, was unsere Gemeinde angeht, abgefragt. Und ein Punkt war auch Thema Gottesdienste. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, war, dass wir so festgestellt haben, das war so eine Skala von 1 bis 10, wo man so den Gottesdienst bewerten konnte von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Und eigentlich war so ein Echo, Gottesdienste finden eigentlich alle richtig super. Das war irgendwo zwischen 8 und 10. Das war schon echt ein hoher Wert. Aber eine Sache stach heraus bei dieser Frage und das war die Frage, bringst du regelmäßig jemanden zum Gottesdienst mit? Da war es auch immer ein Wert von, ich glaube, 3 oder 4. Und wir haben so drüber gesprochen und haben festgestellt, das stimmt, wir finden unsere Gottesdienste richtig toll, aber wenn es darum geht, Menschen mitzubringen, ist immer so, würden nicht sagen, nee, das geht nicht, aber auch nicht irgendwie so, ja, auf jeden Fall, das passt. Sondern der eine oder andere hat, ja, ne? Finde ich spannend und sag mir, da müssen wir gucken, was können wir ändern. Und zwar nicht nur, was können wir ändern in unseren Gottesdiensten, das ist ja das eine vielleicht, das haben wir uns auch tatsächlich gefragt, aber das andere ist auch, was können wir vielleicht auch persönlich, und das gilt jetzt für jeden Einzelnen, ändern, damit wir da eine andere Haltung bekommen. Man kann natürlich sagen, einfach, das liegt am Gottesdienst. Und da wollen wir auch immer wieder schauen, okay, müssen wir tatsächlich da an einigen Punkten nachbessern. Man kann aber natürlich auch sagen, okay, vielleicht liegt es auch an meiner Haltung, warum ich niemanden mitbringe. Ich habe irgendwie, das ist meins, das Schöne, das Wunderbare, ich genieße meinen Gottesdienst. Und jetzt irgendwie jemanden dabei zu haben, den ich vielleicht auch noch irgendwelche Fragen beantworten muss oder wo vielleicht eine Situation kommt, die ich erklären muss, das gefällt mir nicht so gut. Ich finde es ganz wichtig, in der Bibel taucht ja dieses Amt des Evangelisten auf. Epheser 4 finden wir das, ich lese es jetzt nicht. Aber da wird eigentlich ganz deutlich, wenn man sich das mal anschaut, es geht nicht darum, dass Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, uns sagen will, Leute, wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen, da gibt es ein besonderes Amt, die kümmern sich darum und die anderen, die haben da eigentlich nichts mit zu tun. Sondern eigentlich das, was wir sehen in diesem Kontext, ist, dass das Amt, wie auch diese ganzen anderen Ämter, die dort beschrieben sind, des Evangelisten eigentlich dazu nur dient, dass er die Gemeinde zurüsten soll in diesem Werk. Wie auch der Pastor. Also wenn man jetzt den Pastor nimmt, das ist ja eine Hirtenfunktion, der kümmert sich um die Leute. Ich hoffe nicht, dass der Pastor der Einzige, der in der Gemeinde sein soll, der sich um alle kümmert und die anderen machen was anderes. Sondern auch da geht es darum, Leute zuzurüsten, dass genau das passiert. Wenn die Gläubigen einer verlorenen Welt nicht dienen, dann glaube ich, dass auch wenig wahre Jüngerschaft und geistliches Wachstum geschehen wird. Das ist irgendwie so das Spannende und auch irgendwie das Schwierige, wenn wir uns nur auf uns konzentrieren und denken, wir wollen erstmal wachsen, wir wollen geistlich vorankommen, das passiert aber nicht. Sondern das geistliche Wachstum geschieht gerade dadurch, wenn wir was anderes in den Fokus nehmen, nämlich den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir wollen als Gemeinde gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen. Das ist nicht so ein Ding, wo jeder Einzelne so jetzt kämpf mal für dich alleine und sieh mal zu, was du an Schnitt nach Hause bringst so ungefähr, sondern es ist ein gemeinsames Projekt. Wir sehen unsere Stadt, wir sehen unser Umfeld und sagen, ja, wir haben was richtig Gutes, wir haben eine frohe Botschaft, unser Leben wurde verändert. Aber das ist nicht nur für uns, sondern wir wollen es weitergeben. 1. Timotheus 2, Vers 4, da steht ganz klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Ziel. Und die Frage ist, sind wir bereit, in dieses Ziel zu 100% zu investieren? Das funktioniert bestimmt auch durch unsere Gottesdienste, aber ich glaube tatsächlich, dass gerade auch unsere Hauskreise da ein geniales Werkzeug sind, um da gemeinsam voranzukommen. Der Hauskreis ist eigentlich, jetzt so ist es nicht unbedingt, aber ich sage einfach mal als Ideal, der Hauskreis ist ein Ort der Evangelisation, ein Ort, wo Menschen für Jesus gewonnen werden. Doch das passiert nicht von allein, sondern das geschieht durch dich und mich. Und es fängt an mit einer Veränderung unseres Denkens. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie ein neues Programm umzustellen oder wir lernen jetzt mal irgendwelche Techniken, sondern es geht um eine Veränderung unseres Lebensstils. Haben wir einen Lebensstil, der missionarisch ist? Zeugnis geben, das habe ich schon oft gesagt, das soll nicht nur etwas sein, was aus unserem Mund kommt, sondern es ist vor allen Dingen etwas, was wir tun. Es gibt ja diesen Spruch, predige oft und wenn es sein muss, auch mal mit Worten. Das ist es, worum es darum geht, Zeugnis zu geben. Denn Menschen öffnen sich zuerst dem Botschafter auf einer Vertrauensebene und dann kommt erst die Botschaft an. Und gerade in unserer heutigen Zeit, geh mal durch die Fußgängerzone, was man dir da alles andrehen will. Und ich kann da nicht unterscheiden, ich nehme keine Flyer an, sage ich euch ganz offen. Weil da habe ich ja so einen Berg in der Hand, den ich dann in den Mülleimer schieben kann. Und deswegen gebe ich mir gar nicht oft mehr die Mühe, ist das jetzt was Gutes oder ist es etwas nicht so Gutes. Aber wenn ich weiß, da ist jemand, den kenne ich. Und den kenne ich nicht nur sogar, sondern ich weiß, der mag mich. Der ist mein Freund, meine Freundin. Dann bin ich ganz anders bereit, auch zuzuhören und die Botschaft anzunehmen. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, so zu leben, wie Jesus lebte und dadurch Menschen zu überzeugen. Und daraus passiert dann eine fundamentale Veränderung unserer Denkweise, unserer Werte und auch unseres Lebensstils. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich hoffe doch, Menschen sind unterschiedlich. Und das Spannende ist, ich hole mir mal was Schönes hier. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, was ich hier habe, es geht eigentlich darum, wie kommt denn eigentlich ein Mensch dazu, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wenn man so unterschiedlich Menschen sind, es auch mal ganz grundsätzlich zwei Prozesse herunterbrechen möchte, dann sind es diese. Da gibt es eine Zeit in unserem Leben, wo wir das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus einfach gar nicht wahrnehmen. Wir sagen vielleicht, viele Wege führen zum Himmel, oder wir sagen, es führt gar kein Weg zum Himmel oder wie auch immer. Auf jeden Fall, uns ist nicht wirklich bewusst, das ist eine Sache, da macht es mal Sinn, intensiver drüber nachzudenken. Und der nächste Schritt ist, wenn man dann dahin kommt, ein Punkt, wo ich auf einmal wissend bin und weiß tatsächlich, ich habe davon gehört, ich habe von Jesus gehört. Jemand hat mir davon erzählt. Aber da kann es zwei Probleme geben. Erstes Problem ist, ich kenne einen Christen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Es muss nicht immer nur positiv sein, einen Christen zu kennen, wenn es darum geht, die gute Botschaft zu hören. Wir wissen, wie verschroben wir Christen manchmal sein können, und es kann auch tatsächlich abschreckend sein. Da dürfen wir an uns arbeiten, dass das nicht das Problem ist. Das zweite Problem kann natürlich auch sein, ich kenne keinen Christen. Ich habe inzwischen genug Menschen getroffen, mit denen ich gesprochen habe, die mir erzählt haben, also das, was du mir da erzählst, das habe ich noch nie gehört. Das ist in unserem Land so. Wir reden, wir sind das christliche Abendland, aber dieses christliche, gerade wenn ihr mal so nach Osten wandert, ist in vielen Regionen überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Da ist teilweise überhaupt gar kein Wissen mehr. Und dann, aus dieser wissenden Position, also ich habe davon gehört, gibt es jetzt eigentlich zwei grundsätzliche Wege. Das erste ist, und ich sage euch ganz offen, das ist eher im Vergleich die Ausnahme, da ist eine Offenheit für die Botschaft da. Ich gehe in Gottesdienst, ich gehe in Hauskreis oder wie auch immer. Oder tatsächlich, wie ich es gesagt habe, meine klassische Evangelisation, im Zelt gab es das früher oder auf der Straße. Aber das ist, wenn man das prozentual anguckt, wie Menschen Jesus kennenlernen und zu ihm kommen, das ist wirklich eigentlich ein Teil, den kann man fast vernachlässigen. Nicht in dem Sinne, dass es sich nicht lohnt, weil auch so werden Menschen erreicht. Aber wodurch die meisten Menschen erreicht werden, ist, dass sie offen sind für den Botschafter. Dass sie sagen, du, ich kenne dich und ich sehe das, was du da erzählst, das ist nicht irgendwie nur so dahergesagt, sondern ich sehe es in deinem Leben. Und aus diesem Weg kommen die Menschen dann zu einer Entscheidung. Und da gibt es eigentlich jetzt drei Ebenen, wie Menschen für Jesus gewonnen werden können. Wir reden heute eigentlich nur über die erste, weil wir ja nicht die Zeit haben. Und zwar ist es einmal durch Freundschaft, es kann aber auch was Gemeinsames sein, ein Projekt oder ähnliches, was man als Gemeinde tut. Und dann kann es auch etwas sein, man nennt das gesellschaftsdurchdringende Evangelisation. Das heißt, ich gehe einfach zum Beispiel in den Sportverein und sage, ich will Kontakte knüpfen, ich will nicht nur in meinem christlichen Sud brodeln und will einfach dahin, wo die Menschen sind. Bei der Freundschaftsevangelisation ist das Schöne, dass es genau das Gegenteil ist, was ich euch am Anfang erzählt habe. Also das Gegenteil zur sogenannten Hammer-Methode. Und ihr seht es, wenn ihr euch mal diese Auflistung anschaut, ganz schön eigentlich schon. Bei der Freundschaftsevangelisation geht es um Jüngerschaft und um einen Prozess. Bei der Hammer-Methode geht es um Entscheidung und Ergebnis. Nach dem Motto, ein Ja, danke, ich gehe gleich zum nächsten. Die Orientierung bei der herkömmlichen Evangelisation, das ist verbal. Es geht darum, du musst das Evangelium überzeugend mitteilen. Und bei der Freundschaftsevangelisation ist es visuell. Ich demonstriere das Evangelium praktisch. Und wir merken gleich, Das eine, das kann man mal so schnell machen und funktioniert dann wahrscheinlich nicht, meistens zumindest. Das andere braucht natürlich Zeit und gewachsene Beziehung. Und da sind wir auch schon. Bei dem ersten ist das Vorgehen, ist Konfrontation. Hast du ein Ja für Jesus? Ja oder nein? Punkt. Bei dem anderen ist es Beziehung. Und wenn wir so mal runterbrechen auf die primäre Frage ist, bei der herkömmlichen Evangelisation, wie kann ich diese Person überzeugen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Und bei der Freundschaftsevangelisation geht es darum, wie kann Jesus für diese Person in all ihren Fragen, Verletzungen und so weiter eine frohe Botschaft sein? Bleiben wir hier. Also wir sehen, wenn wir uns das Neue Testament anschauen, genau das ist das, was Jesus auch getan hat. Jesus war auch unterwegs auf der Straße, wir wissen um die Bergpredigt, aber er hat auch sehr, sehr viel Zeit in den Häusern verbracht. So viel Zeit, dass ihm das teilweise sogar vorgeworfen worden ist von der religiösen Elite seiner Zeit, wie das sein kann, dass er so viel Zeit mit den Sündern verbringt. Und wir sehen, in der Apostelgeschichte geht genau dieser Auftrag weiter und auch diese Vorgehensweise, dass sie sich halt nicht nur im Tempel treffen, sondern dass ganz viel Christenleben in den Häusern stattfindet. Es geht also darum, nicht, dass wir irgendwie mal eine evangelistische Aktivität vom Zaun brechen wollen. Wie gesagt, Samstag treffen wir uns alle und dann haben wir unseren Soll erfüllt. Sondern es geht darum, wir wollen sehen, dass Leben durch Jesus verändert werden. Und es gibt Studien, die haben sich damit beschäftigt, wie lange brauchen denn Menschen eigentlich, um eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und da ist hervorgegangen, es braucht 10 bis 100 Kontakte mit Christen, bevor sie sich bekehren. 10 bis 100 Kontakte. Also sei nicht deprimiert, wenn du Nummer 1 bist und sei froh, wenn du Nummer 100 bist. Aber ihr seht, es ist ein langer Weg und es braucht Zeit. Und es ist nicht einfach mal schnipp, schnapp. Wie gehen wir nun praktisch vor? Ich glaube, das allererste ist, dass wir anfangen, eine Last für Menschen zu bekommen, die Jesus nicht kennen. Wir sehen von Jesus, dass sein Herz, wird uns beschrieben, zerbrochen war, als er die Menschen gesehen hat, die, wie es die Bibel sagt, ohne Hirten, also die ohne eine wirkliche Perspektive in ihrem Leben durch diese Welt gehen. Und Jesus hatte diese Last. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er so erfolgreich war, weil die Menschen genau das gesehen haben. Sie haben gesehen, der ist nicht irgendwie daran interessiert, irgendwie uns für seinen Club zu gewinnen, sondern der ist an mir interessiert. Der schätzt mich. Der liebt mich. Der sieht meine Bedürfnisse und versucht mir in meinen Bedürfnissen zu helfen. Wie bekommen wir so eine Last? Das passiert durch Gebet. Dass ich anfange, ins Gebet zu gehen und sagen, Gott, da fehlt mir was. Ich brauche das. Das geschieht aber auch durch Kommunikation miteinander. Wie oft reden wir in der Gemeinde darüber? Wie oft reden wir über all unsere Schwierigkeiten und Probleme? Das dürfen wir auch. Aber oft kommt, glaube ich, dabei das zu kurz, sich darüber auszutauschen. Wie ist das in meinem Umfeld? Was ist da los? Wie können wir Menschen für Jesus gewinnen? Und dann geschieht es auch einfach dadurch, dass wir einfach mal nach draußen gehen und anfangen zu beten. Wie oft bist du schon durch deine Nachbarschaft gegangen und hast einfach mal für die Leute um dich herum gebetet? Ihr kennt sie ja wahrscheinlich, zumindest einige. Oder wie oft gehst du durch deine Arbeitsstelle und fängst einfach mal an, für die Leute dort zu beten und Gott zu fragen, Gott, wie willst du mich gebrauchen, hier an diesem Ort, wo du mich hingestellt hast? Ich glaube, es ist einfach total wichtig, damit anzufangen, einfach mal so diese Frage zu stellen, was sind denn eigentlich für Menschen um mich herum, die Gott an meine Seite gestellt hat oder die, denen Gott mich an die Seite gestellt hat? Und wen legt Gott mir besonders aufs Herz? Ich glaube, dass da Menschen sind, wo Gott sagt, die will ich jetzt aktuell ganz besonders durch dich erreichen. Frag das Gott doch einfach mal. Und dann fang an, für diese Person zu beten. Fang dich doch an zu fragen, was für Bedürfnisse hat diese Person? Wo braucht sie Hilfe? Wo kann ich dafür beten, aber wo kann ich auch ganz praktisch tätig werden? Wie kann ich eine tiefere Beziehung zu dieser Person aufbauen? Das, was sich Jesus für uns wünscht, weil er es selber so getan hat, ist, dass wir ein Ausdruck von Gottes Liebe und Fürsorge für diese speziellen Personen sind, die Gott uns zeigt, die er uns aufs Herz legt. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie ein Missionsopfer suchen, sondern wir suchen Freunde. Wir suchen Freunde. Bist du auf der Suche nach Freunden, die du einfach mit hineinnehmen kannst in dieses Geniale, was Gott dir geschenkt hat? Ich glaube, ganz oft ist das Problem, und gerade aus meiner Zunft, sage ich mal, der Pastoren, weiß ich das von vielen Kollegen, selbst bei denen ist es so, dass oft diese Kontakte zu Nichtchristen gar nicht mehr da sind so richtig. Dass die Menschen so stark in ihrer Gemeinde beschäftigt sind, und der Pastor ja sowieso. Ich habe Kollegen, von denen weiß ich, die gehen deswegen extra zum Beispiel ins Fitnessstudio, nicht in erster Linie, um ihre Muckis zu trainieren. Das ist ein netter Beieffekt. Aber in erster Linie, weil sie sagen, ich treffe nur Christen. Ich will mal nicht Christen treffen. Ich will ja gerne Menschen von Jesus erzählen, aber die, die ich treffe, die wissen alle schon drauf. Von daher, oft ist so diese Tendenz, jemand bekehrt sich und dann werden alle Brücken mit der Zeit abgebrochen und man ist auf dieser heiligen Wolke. Das wollen wir nicht. Sondern wollen wir da, wo wir sind, wollen wir Gottes Liebe, sein Licht weitergeben. Also wenn du merkst, das kommt eigentlich ein bisschen zu kurz, Beziehung zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann will ich dich ermutigen, investiere neu darin. Und wenn du einfach mit diesen Leuten zusammen bist, dann will ich einfach dir so mitgeben, sei wahrhaftig, sei authentisch. Oft ist so diese Vorstellung, wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube einfach, du musst kein Theater spielen, du musst auch nicht, ich muss ihnen heute was von Jesus erzählen, sondern erzähl doch einfach mal, wie du Jesus erlebst, was du mit ihm erlebst. Darum geht es doch eigentlich. Und ich verspreche dir, wenn sie das merken, in deinem Leben sehen, was da passiert, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite merken, dass du wirklich an ihnen interessiert bist, dann wird da was entstehen. Aber das Ganze braucht Geduld und es braucht keinen Druck. Das Ziel ist nicht in erster Linie das Ergebnis, sondern es geht darum, dass wir anfangen, und das ist ja auch Teil unserer Gemeindevision, wir haben gesagt, wir wollen die Bedürfnisse der Menschen um uns herum wahrnehmen. Weißt du um die Bedürfnisse der Menschen um dich herum? Worüber macht dein Nachbar sich gerade Sorgen? Was für Probleme hat dein Kollege? Ich glaube, das Problem ist, oft wissen wir da gar nicht drum. Und es lohnt sich einfach, sich darauf einzulassen und nicht nur darum zu wissen, dass man dann ein bisschen darüber sprechen kann, sondern tatsächlich, um dann Gott zu fragen, okay Gott, wie willst du mich in dieser Situation gebrauchen? Es geht darum, dass wir unseren Lebensstil da einfach ein Stück weit verändern. Und ich sage euch einfach mal ganz ehrlich, ich habe mir persönlich vorgenommen, ich will mich da ganz neu aufmachen. Auch, ich habe es eben schon gesagt, ich als Pastor bin nicht der Profi-Christ, der das alles total drauf hat, sondern ich habe selber so festgestellt in den letzten Monaten, ich will da mehr. Ich will mich ganz neu nach dem ausstrecken, wo Gott sagt, da sind Menschen und da will ich dich gebrauchen, dass du wirklich Licht für sie sein kannst. Und nicht nur in der Gemeinde, wo du als Pastor verordnet bist, sondern da, wo ich dich hinschicke. Und ich sage euch, das macht echt Spaß. Aber, und ich glaube, das merkt ihr, das geschieht nicht von heute auf morgen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben und uns gegenseitig dazu ermutigen und motivieren. Ich überspringe Punkt 2 und 3, sonst hätte ich noch ein bisschen was dazu gesagt, zur Gemeinschaftsevangelisation und Punkt 3, aber das mache ich nicht, weil wir schon weit vorangeschritten sind. Und ich komme nochmal zu ein paar abschließenden Worten. Und zwar, wenn es um dieses Thema geht, Evangelisation, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann muss unsere Motivation die Liebe Gottes sein. Nichts anderes. Die Liebe Gottes muss, klingt schon wieder so druckmäßig. Die Liebe Gottes sollte unsere Motivation sein. Oder um es in den Sprachen der 10 Gebote auszudrücken, in der Wortwahl, die Liebe Gottes wird eure Motivation sein. Und alles andere ist Quatsch. Also wenn du merkst, dass irgendwas anderes dich jetzt da drängt, nach dem Motto, sei ein guter Christ, diesen Spruch kann ich auch, jeder Christ ein Evangelist oder so ähnlich, darum geht es nicht. Deswegen finde ich diese Grundlage, Jesus zu kennen, so wichtig. Und aus unserer Beziehung zu Jesus, dass wir erkennen, er liebt uns, wir lieben ihn, daraus entwächst dieser Wunsch, ja, ich will von ihm weitersagen. Und dazu kommt, ohne die Kraft des Heiligen Geistes geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du das irgendwie auf die Beine stellst, sondern du darfst dich darauf verlassen. Gott hat dir seinen Heiligen Geist gegeben und er will dich dabei unterstützen. Er ist der Profi-Evangelist in dir. So ein viel besser, als wenn Reinhard Bonke in dir sitzen würde. Dann habe ich gesagt, Evangelisation benötigt Zeit. Das ist nicht so, ich mache das mal nächste Woche und dann übernächste Woche machen wir wieder was anderes. Und es ist ein Prozess. Das ist eine Reise, auf die du dich begibst, wo Menschen mit involviert sind und du darfst einfach erleben, wie Gott dich durch diesen Prozess und andere Menschen führt. Und auch das habe ich gesagt, alles nochmal einfach eine Zusammenfassung, es funktioniert am besten über Beziehung. Du musst eigentlich gar nicht so viel Neues oder anderes machen. Es geht jetzt nicht darum, ich mache jetzt irgendwie alles anders, sondern eigentlich die Beziehung, die du schon hast, da darfst du dich investieren. Und, finde ich auch sehr wichtig, es steht im Zusammenhang mit Teamarbeit. Also wir dürfen uns da gegenseitig austauschen. Deswegen finde ich die Hauskreise so genial, wo wir zusammenkommen dürfen und uns darüber austauschen dürfen. Das und das habe ich erlebt. Die und die Person, da habe ich gebetet, Gott hat gewirkt oder vielleicht auch, ich habe da echt gerade keine Ahnung, was ich da tun kann. Ein Hauskreis ist ein genialer Ort, wo man sich darüber austauschen kann. Und dieser Teamarbeit-Gedanke, den finde ich auch so toll, weil wir das nie vergessen dürfen. Es geht nicht darum, wir machen das, sondern wir machen einen Teil davon. Wie ich das am Anfang gesagt habe, es gibt 10 bis 100 Kontakte, bis jemand zu Jesus kommt. Also wir müssen nichts irgendwie hervor mit Druck bringen. Sondern wenn wir einfach merken, da ist gerade noch keine Offenheit oder das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dann sei entspannt. Wie ich es gesagt habe, es geht nicht darum, um das Ergebnis, sondern es geht um die Beziehung, die du vertiefst. Ich glaube nicht, dass Jesus, wenn er morgens aufgestanden ist, wir wissen, er hat meistens nicht so viel geschlafen, aber geschlafen hat er offensichtlich, dass er dann gesagt hat, okay, heute Quote, 300 Heilungen, 100 Bekehrungen, einmal auf den See laufen und Brot vermehren. Sondern Jesus, wir sehen einfach, er ist aufgestanden und das, womit er die ganze Zeit beschäftigt war, ist Beziehung zu bauen. Mit seinen Jüngern. Deswegen kam er ja auch auf so Gedanken, dass die Leute da kommen und er sagt, Leute, jetzt gebt ihm mal zu essen. Weil er einfach gemerkt hat, da ist eine Not und er wollte dieser Not begegnen. Und das nicht auf eine menschliche Art und Weise, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lade euch ein, euch einfach ganz neu darauf einzulassen. Ich möchte jetzt beten. Steht doch nochmal bitte mit mir auf. Ich glaube, dass Gott uns echt als Gemeinde da ganz neu herausfordern will. Und wenn ich sage uns als Gemeinde, dann sage ich dich und mich. Dass er mehr dafür dich hat. Und vielleicht sagst du, da war eine Zeit, da war das schon viel besser in meinem Leben. Aber vielleicht sagst du auch, irgendwie hat das noch nie so gut geklappt. Und ich will dich einfach ermutigen. Jesus will dich gebrauchen, um Menschen zu gewinnen. Und nicht, wo die denn hingehen, ist uns ganz egal. Ob die zu uns kommen oder in der FCG oder in der Apostelkirchengemeinde, wo auch immer. Darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass Menschen in diese Beziehung zu Christus hineinkommen. Dass sie gerettet sind. Dass sie das, was wir haben, dass sie es erleben. Und da will er dich gebrauchen. Ganz egal, ob du schon 50 Jahre mit ihm gehst oder vielleicht gerade erst ihn so einigermaßen kennengelernt hast. Das, was er dir gegeben hat, das darfst du weitergeben. Und wenn du sagst, ja, Jesus, ich will mich da ganz neu drauf einlassen. Ich will ganz neu mich da herausfordern lassen, dass du mich gebrauchen kannst in den Beziehungen, in die du mich hineingestellt hast. Ich will da meinen Lebensstil verändern. Und auch wenn ich mir das gerade nicht vorstellen kann, wie soll das klappen, vielleicht läuft es schon so viele Jahre anders. Ich will mich darauf einlassen und will einfach dich bitten, dass du mir dabei hilfst. Wenn du das sagen kannst, dann will ich dich einfach bitten, mach dich jetzt einfach eins. Mit dem Gebet, was ich spreche, sagst Jesus ganz persönlich und dann bin ich mir sicher, dass da was passieren wird in deinem Leben. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, als Gemeinde und das heißt auch ganz persönlich. Jesus, du hast gesagt, wir sollen in die ganze Welt gehen und wir sollen alle Menschen zu Jüngern machen. Und wir sollen sie lehren, das zu halten, was du gesagt hast. Und wir sollen sie taufen auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus. Das ist unser Auftrag. Jesus, und ich danke dir dafür, dass es nicht ein Auftrag ist, den man mal eben so erledigt, sondern das ist tatsächlich ein Lebensstil, den wir pflegen dürfen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Jesus, du siehst, wie leicht es ist, dass wir irgendwie nur so auf uns selbst schauen, Jesus. Was wir vielleicht noch verändern müssen, wo wir noch Heilung brauchen, wo wir Bedürfnisse haben. Und all das, das fällt nicht hinten runter, Jesus. Aber du willst uns ganz neu einen Blick schenken auf unser Umfeld, Jesus. Auf unsere Familie, auf unsere Nachbarschaft, auf unsere Freunde, auf unsere Arbeitskollegen. Jesus, da sind überall Menschen, mit denen wir schon tiefe Beziehungen haben, wo du sagst, da will ich rein, ich will dich gebrauchen, ein Botschafter zu sein für mich. Jesus, wir sagen, wir wollen ganz neu uns heute dir zur Verfügung stellen, Jesus, dass du uns verändern kannst, Jesus. Jesus, wir wollen nicht eine Gemeinde sein hier in diesem Stadtteil, die einfach nur da ist und eine gute Zeit zusammen hat, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen einfach eingeladen werden, wo Menschen erreicht werden. Nicht nur hier, sondern überall da, wo wir uns in der Stadt befinden, Jesus. Danke für deine Nähe, danke für deine Gegenwart. Und danke, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie jetzt was Neues machen müssen, sondern dass es einfach darum geht, wir stellen uns dir zur Verfügung und dürfen erleben, wie du uns gebrauchst. Wir geben dir ganz neu ein Ja. Jesus, gebrauche du mich. Hier bin ich. Sende mich. Jesus, danke für deine Gegenwart und deine Liebe. Amen. Dann darf das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommen. Und wir wollen noch das Abendmahl gleich feiern.